Dann herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Sascha Dittmann. Ich bin Cloud Solution Architect bei der Microsoft Deutschland GmbH. Bevor wir in das Thema HD Insight einsteigen, würde mich mal interessieren, wer hat denn überhaupt schon mal was mit Hadoop gemacht, gehört, benutzt, drüber nachgedacht, weiß, was es ist? Von gestern, ja. Gut, dann sind Sie hier richtig. Weil wir machen einmal komplett die Grundlagen zu Hadoop, beziehungsweise zu HD Insight. Was ist es? Was kann ich damit anstellen? In welchen generellen Szenarien macht es Sinn, es einzusetzen? Wenn man sich mal drüber nachdenkt, was so in den letzten 2-3 Jahren, nicht ohne Grund gibt es jetzt eine Smart Data Developer Conference, was da so passiert ist, wenn wir feststellen, Big Data, das war irgendwann mal so ein plötzliches Hype-Thema, jeder muss Big Data machen, genauso wie Machine Learning ist auch so ein Hype, der jetzt gerade so ein bisschen wieder eine hohe Welle kriegt, dass das alles nicht neu ist, ist ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz, es ist gerade das ganze Thema bekommt wieder einen großen Schub. Ein Grund, warum es einen Schub bekommt, ist die Hadoop-Plattform. Entstanden ist das Ganze als Suchmaschinen-Idee, als Open Source Search Engine oder Webcrawler, wie ein Duck Cutting entwickeln wollte. Also Duck Cutting, wer nicht kennt, hat unter anderem Lucene, also eine dementsprechende Indizierplattform, entwickelt und hat sich überlegt, na, das machen wir mal. Wir bauen ein Hadoop-Cluster, also hieß dann später Hadoop, und hat überlegt, sich so einen Crawler zu bauen. Yahoo ist auf den aufmerksam geworden, hat gedacht, hey, super, wir bräuchten mal einen Rewrite unserer Search Engines. Den holen wir ins Team, hat ihm noch ein paar Leute da zur Verfügung gestellt und dann ist aus dem Projekt, was früher mal Nudge hieß, Hadoop geworden. Im Großen und Ganzen würde ich also, nur mal so der historische Hintergrund, im Großen und Ganzen möchte ich aber auch auf die Szenarien eingehen, wie man heute Hadoop verwenden kann. Ein klassisches Data Warehouse hat man seine relationalen Datenquellen, man hat irgendeinen ETL-Prozess, gucken, ob ich nicht über die Kabel drüber stolper, hat dementsprechend eine Staging-Datenbank, in die ich meine Daten erstmal sammle, aufbereite, um im nächsten Schritt ein klassisches Data Warehouse davor zu hängen. Das heißt, in den meisten Fällen hat man dann in der Microsoft-Welt einen SQL-Server genommen, hat dann Analysis-Services installiert, musste sich am Anfang vorher Gedanken machen, was will ich jetzt überhaupt analysieren, hat dementsprechende Dimensionen, Fact-Tables, letztendlich die Cubes gebaut, um dann irgendwelche Analyse-Tools davor zu hängen, um das für den Benutzer zu visualisieren. Allerdings ist über die Jahre eine Sache entstanden, und zwar, wir produzieren immer mehr Daten. Wer die IDC-Studie kennt, das ist so der Klassiker, den man sich ständig anhören muss. Ja, IDC hat mal wieder festgestellt, wir haben momentan so und so viel Zettabyte, bis im Jahr 2020 wären es jetzt ganz, ganz viele, also es gibt dann so 40 Zettabyte bis 2020 und ähnliche Ideen. Wenn man sich allerdings diese Statistiken bzw. diesen Report mal wirklich runterlädt und durchliest, sind ein paar Seiten, wird man aber feststellen, deswegen möchte ich es ein bisschen relativieren, dass diese Datenmenge zwar natürlich entsteht, aber, und auch rasant entsteht, muss man dazu sagen, aber man an diese Daten entweder nicht drankommt oder sie liegen in irgendeinem Format vor, was völlig nicht analysierbar ist, also wo man gar nichts mit anfangen könnte und ähnliches. Nichtsdestotrotz, soweit ich mich daran erinnern kann, waren es 10% Minimum, wo man sagt, okay, die lassen sich aber analysieren. Das ist immerhin immer noch eine ganze Menge. Die Problemstellung ist aber dennoch, wenn ich solche großen Datenmengen habe, wie kann ich diese analysieren? Die nächste Problemstellung ist auch, ja, das sind noch ein paar Zahlen, die nächste Problemstellung ist auch, wir kriegen Daten hinzu, die überhaupt nicht so einfach in unsere bisherigen Schematas passen. Das heißt, ich kann zwar einen SQL-Server oder ähnliche Produkte nehmen, nichtsdestotrotz, ich kann diese nicht so einfach analysieren. Dementsprechend, also man so klassisch, was wir gerade eben hatten, was Holger gezeigt hatte, IoT-Szenarien, Social Media, Facebook und ähnliches. Und es ist nicht uninteressant, sich solche Daten auch in der Firma anzuschauen. Es gibt immer mehr Unternehmen, ich habe mitbekommen so in den letzten Jahren, die Deutsche Bahn macht das mittlerweile, Microsoft macht das auch. Es gibt bestimmt noch viele, viele weitere Unternehmen, die das bereits machen, die Twitter und Facebook den ganzen Tag mithören und schauen, wie äußern sich Kunden über unsere Produkte. Und kann ich daraus was herleiten? Kann ich irgendwas verbessern? Kann ich proaktiv reagieren, bevor ein System wirklich zu einem Problem wird? Klassisches Beispiel bei Microsoft, Outlook.com. Es wird immer brav mitgelesen, was so Leute über Outlook.com äußern. Wenn immer mehr Leute sagen, boah, ist das aber langsam oder sonst irgendwas, gucken die Engineers einen Tick früher, bevor die Warnsysteme angehen, mal in die Produkte rein und schauen, ah, gibt es hier irgendwas, müssen wir da mal was ändern, müssen wir hier mehr Cores dazu packen, haben wir irgendein anderes Problem, was unser Monitoring aus irgendeinem Grund nicht abgedeckt hat oder ähnliches. Und viele andere Firmen machen das halt mittlerweile auch. Also, wir brauchen Methoden, zum einen mit großen Datenmengen umzugehen. Es müssen aber nicht mal große sein oder mit komplexen Daten umzugehen. Und natürlich ist es eine Frage der Antwortzeiten. Wie schnell, wenn ich eine Abfrage an diesen riesen Datenpool, den ich jetzt nun mal habe, stelle, wie schnell kriege ich eine Antwort? Und da kommt wieder Hadoop und ähnliche Tools ins Spiel. Das heißt, das war das Klassische. Wie gesagt, die Zahlen, das ist nicht ganz so brisant. Können Sie sich mal in einer ruhigen Minute anschauen. Die Folien bekommen Sie ja danach. Wie schon 10-mal erwähnt, Hadoop als eine mögliche Lösung. Es hat sich einfach mittlerweile herauskristallisiert über die letzten Jahre, wo Hadoop immer weiter ausgebaut wurde, immer mehr Entwickler hingegangen sind und gesagt haben, ich erweitere dieses Open-Source-Produkt, dass sich das als quasi Standard mittlerweile durchgesetzt hat. Quasi Standard will ich auch ein bisschen noch in meinen späteren Folien relativieren, aber es ist zumindest eine Grundlage, die überall mittlerweile anzutreffen ist. Wie sieht denn, oder ein bisschen wieder in der Historie zurück, aber wie sieht denn das klassische Hadoop aus? Ich hatte erzählt, 2003 kam so die Idee auf, dann wurde das Ganze entwickelt. Die Idee war letztendlich von Google. Google hat zwei White Papers, müsste 2003 gewesen sein, auf den Markt gebracht. Einmal MapReduce, also wie schreibe ich verteilt einen Algorithmus? Einfach nur das Pattern, wie programmiere ich an sich für eine verteilte Architektur in dieser Richtung? Und ein zweites White Paper rausgebracht, das Google Distributed File System. Also mit anderen Worten, wie verteile ich Daten möglichst sicher in einem Netz von Servern, um darauf zentral zugreifen zu können. Also so ein virtuelles, zentrales Dateisystem. Was Doug Cutting damals gemacht hat, er war einer der Ersten, der gesagt hat, okay, und das implementiere ich jetzt. Daraus entstanden sind dann später das Hadoop Distributed File System und die MapReduce Engine, die darauf sitzt. Daraus sind dann später Firmen entstanden. Doug Cutting hat sich selbstständig gemacht, hat die Firma Cloudera gegründet, also ist von Yahoo weggegangen. Eine weitere Engineers von Yahoo haben sich auch selbstständig gemacht, haben die Firma Hortonworks gegründet und Microsoft hat gesagt, na, wir müssen das Rad ja jetzt nicht vollständig neu empfinden und haben sich mit Hortonworks zusammengetan und haben dazu beigetragen, und das machen sie auch heute noch, diese Produkte in den Windows-Stack zu integrieren. Das heißt, das Ding ist in Java geschrieben für Linux. Nächster Schritt war, das müssen wir erstmal auf Windows bringen. Der darauffolgende Schritt war, ja, okay, in Azure wäre das natürlich auch ganz toll, und dann heißt es HD Insight. Also wer noch nicht weiß, warum ich überhaupt über heute HD Insight rede, das ist letztendlich nur das Ganze als paketierte Dienstleistung. Aber es ist pures Hadoop unter der Haube. Also dementsprechend, Microsoft hat ein starkes Interesse, hat auch mittlerweile einige Contributors, wie das so schön heißt, die in diese Open-Source-Community wieder Code zurückschreiben. Eine Sache, die ich vor einiger Zeit mitbekommen habe, zum Beispiel, es gab eine große Initiative, um einige Produkte einfach viel, viel schneller zu machen. Und dann sind dann Produktteams aus unserem Hause hingegangen und haben gesagt, hier, die Erfahrung haben wir mit dem SQL-Server zum Beispiel gesammelt. Die Ideen lassen wir wieder in das Hadoop-Ökosystem einfließen. Also dementsprechend, es gibt auch dementsprechend wieder einen Rückfluss. Ich muss sagen, es gibt noch einen weiteren dritten großen Player von den eigentlichen Distributoren, nennt sich MapR oder Mapper. Mit denen hatte ich bislang noch gar keine Berührung. Ich habe es ja der Vollständigkeit halber einfach drauf getan. Das Ökosystem, das war so der erste Schnitt, Version 1.0, wie ist es entstanden, hat sich aber mittlerweile völlig geändert. Und Hadoop, man hat den Elefanten ja gesehen, kleine Anekdote am Rande, der Junior vom Duck Cutting hatte einen Plüschelefanten, den hat er irgendwie, weil er nicht richtig aussprechen konnte oder warum auch immer, Hadoop genannt, daher überhaupt der Name. Entwickler sind ja auch sehr kreative Menschen, sprich das ganze Ökosystem um Hadoop hat auch Anlehnung an die Tierwelt, beziehungsweise ist ein Tiername. Also Mahut, der Elefantenführer, das geht dann Richtung Machine Learning, Hive, das werden wir noch später sehen, der Bienenstock und so weiter und so fort, oder Zookeeper als Clustermanager, mit anderen Worten der Zoowärter, Pig als Programmiersprache und. Also es wurde dann dementsprechend erweitert. In 2.0 gab es eine ganz große, wichtige Änderung in diesem System, in diesem Hadoop-Ökosystem. Erstens, das HDFS wurde wesentlich verbessert, wesentlich stabiler gestaltet. Wie das im Groben aussieht, zeige ich gleich in einer der nächsten Slides. Und diese MapReduce-Engine, alles, was auf diesem Hadoop-System aufsetzte, musste alle Analysen in MapReduce umwandeln und durch diese eine Engine durchgehen. Ich zeige nachher mal an einem Beispiel, wie MapReduce funktioniert, also logisch funktioniert und wie man es auch im Code umsetzen kann, zum Beispiel mit C#. Und man wird relativ schnell feststellen, das ist ein super System, kann man jedes Problem mit lösen, aber es ist unheimlich komplex, die Probleme, die daraus stehen. Also die Lösungen sind definitiv langwierig und dementsprechend, naja, wie soll ich es sagen, Hadoop ist so ein bisschen Holzhammer-Methode. Wir haben ein Problem, wir haben massig Daten, wir hauen da Zehntausende von billigen Servern, können Workstations sein oder was auch immer, billige Maschinen hin und die lösen jetzt unser Problem. Also das ist wirklich, wir prügeln die Daten durch die Pipeline. Und so ist auch ein bisschen MapReduce. Es wird mehrmals diese Daten hin und her durch das Cluster geprügelt, bis das Ergebnis rausgekrunscht wurde letztendlich aus diesen Daten. Dementsprechend hat man gesagt, naja, es ist nicht die idealste Lösung, sie dauert. Und ich werde nachher auch mal ein Beispiel an Hive zeigen, was durch MapReduce durch muss. Es dauert auch. Ja, ich gebe einfach ShowTables ein, das ganze Hive ist eine MySQL-Implementation obendrauf und sagt, zeig mir mal bitte die Tabellen an, die du in deinem System hast. Und dann braucht das System auch mal so 30 Sekunden, 60 Sekunden, um irgendwann zu sagen, ja, ich habe eine Tabelle im System. Da ging es noch nicht mal darum, was die Tabelle, was das für eine ist. Das liefert mir nur den Namen der Tabelle zurück. Es dauert, weil gewisse Dinge erstmal hochgefahren werden müssen, im Cluster verteilt werden müssen. Dementsprechend, das ist kein System für interaktive Kommunikation und kein System für Ad-Hoc-Abfragen in irgendeiner Form. Es ist etwas, um Voranalysen zu machen. Das zeige ich gleich noch an Beispielen. Also wie gesagt, MapReduce, super System, aber langsam. Also hat man gesagt, okay, wir trennen das Ganze. Wir bauen, weil MapReduce, also diese MapReduce-Engine hat natürlich die Analysen gemacht, hat aber auch das Cluster-Management gemacht. Das heißt, welche Tasks starte ich jetzt auf welchem Knoten? Man hatte auch noch das Problem, dass man in der 1.0er-Version gesagt hat, naja, wir machen mehrere Queues für Tasks, eine für Map-Algorithmen, eine für Reduce-Algorithmen. Wenn einer von denen voll war und die anderen Prozessoren sich in der Maschine gelangweilt haben, dann haben die sich halt weiterhin gelangweilt. Also das Ressource-Management war auch nicht ideal. Also ist man hingegangen, hat das komplett voneinander getrennt, MapReduce als eine mögliche Analyse-Engine und Yawn als yet another resource negotiator, also mit anderen Worten als Resource Management. Das heißt, jedes Analyse-Tool, und das sind die, die ich hier oben draufstehen habe, gehen mittlerweile zu Yawn, sagen, du, starte mich mal, hier sind meine Executors, geh jetzt mal hin, analysiere mir mal das und das, ich brauche so und so viele Ressourcen, so und so viele Input-Slices habe ich, mach mal. Und dann geht Yawn hin, wo sind denn die Ressourcen frei, wo kann ich dementsprechend die Java Virtual Machines starten, den Prozess darin starten, das nennt sich dann AppMaster, und letztendlich die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Tasks und wenn einer fehlschlägt, dann muss man erneuert gestartet werden und. Das macht letztendlich Yawn. Und deswegen hat man Yawn irgendwann bezeichnet als, naja, Hadoop Operation System oder Data Operation System, also als Kernprodukt neben der Datenhaltung, die letztendlich Hadoop ausmacht. Wie sieht das Ganze aus? Wo kann ich das überhaupt einsetzen? Ja, es gibt die verschiedensten Methoden. Einige hatte ich schon erwähnt. Stimmungsanalyse, ja, sind die Kunden uns gut gestimmt? Ich analysiere mal Social Media. Verschiedene Clickstreams, also mit anderen Worten, Leute klicken wie wild irgendwo drauf auf Links und ich habe dann dementsprechend, sehe ich, wie oft ein Link wirklich benutzt wurde und kann dann dementsprechend zurückführen, wie wird ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Link oder ein bestimmter Bereich in meiner Webseite benutzt. Sensoren, das hatten wir ja vorhin gesehen und. Also verschiedenste Szenarien. Daraus lassen sich aber verschiedene Kernszenarien deklarieren. Streaming werde ich heute nicht näher drauf eingehen, ich werde es nur am Rande erwähnen. Das wäre dann wirklich diese Analysen zur Zeit. Aber die Kernszenarien für Hadoop an sich ist, wie nochmal vorhin gesprochen, ich habe jetzt diese zwei verschiedenen Quellen. Ich habe einen ETL-Prozess, den mache ich jetzt über Hadoop. Der verheiratet mir die relationale Welt mit der nicht-relationalen Welt, also mit Bilddaten, mit XML, mit JSON. Natürlich kann das zum Teil auch ein SQL-Server, aber dieses Verheiraten aus diesen verschiedensten Datenquellen ist hier halt in einem System per se drin. Das heißt, ich ziehe es mir in einen Pod an eine Stelle, verheirate es mir dort, mache eine Voranalyse, versuche diese Datenmenge, diese möglicherweise riesen Datenmenge, auf ein vernünftiges Minimum zu reduzieren. Ich mache also eine Voraggregation und das fließt letztendlich in mein Data Warehouse. Eine zweite Variante, die man auch recht häufig sieht, ist Hot and Cold Storage. Klassisches Beispiel, ich habe irgendwo meine Daten, die sind historisch und die habe ich jetzt über die letzten 10 Jahre, über die letzten 20 Jahre. Realistisch gesehen greife ich aber beim 90% meiner Abfragen nur auf die ersten 3 Jahre zu. Und das ist dieses klassische Hot and Cold Storage. Verschiedenste Produkte setzen das mittlerweile schon komplett selber ein, zum Beispiel die APS, also die hochparallelisierte Version des SQL-Servers, die man als Appliance erwerben kann. Und die sagt zum Beispiel, ich habe relationale Knoten, ich habe Hadoop-Knoten, Daten können ausaltern. Ich habe also auf dem Hot-Teil meine ersten 3 Jahre, auf dem Cold-Teil in einem langsamen Storage-System oder im langsamen Analysesystem meine Daten, die älter sind. Wenn ich eine Abfrage mache, die über die 3 Jahre hinausgeht, holt er sich die Informationen aus beiden Quellen zusammen, dauert halt einen Moment. Ein Momentchen länger. Und ansonsten liefert er schnelle Antworten auf die ersten 3 Jahre. Also das ist auch nur so ein klassisches Beispiel. Und last but not least, man hat es ja am heutigen Tag schon ein paar Mal gehört, Data Science. Ich möchte Datenanalyse machen, ich möchte mit den Daten spielen und da entsteht immer mehr so ein Szenario. Das heißt, ich habe meine Quellen, ich habe meinen ETL-Prozess, ich habe mein Data Warehouse, wo meine normalen Abteilungen, muss man nicht, also jetzt nicht wertend, aber im Sinne von, ne, die klassischen Abteilungen drauf zugreifen, und meine Data Science Gruppe, denen schiebe ich die Daten in ein separates System, in ein Hadoop-System, weil da können sie völlig anders mit den Daten arbeiten, wenn sie das möchten. Und da werden dann die Analyse-Tools wie RStudio, also mit R oder Azure ML oder was auch immer, draufgesetzt, um mit Daten dort zu spielen, um neue Erkenntnisse zu erzielen. Das ist also ein klassisches drittes Szenario. Wie sieht das Ganze technisch aus? Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte das mal ein bisschen mehr im Detail zeigen. Das ist ein extrem vereinfachtes Hadoop, um genau zu sein, das Distributed File System. Ich möchte es mit einer normalen Festplatte vergleichen. Und zwar eine normale Festplatte hat ja, wenn man beim FAT-Dateisystem ist, habe ich ja irgendwo meine Allocation Table, also meine FAT, in der drin steht, wo liegen die Dateien, also wie setzt sich die Datei zusammen, wie heißt sie erstmal, wo liegen die dementsprechenden Daten auf meiner Festplatte, in welchen Sektoren, Verzeichnisstruktur und. Also solche Metadaten über dieses Dateisystem. Das ist letztendlich der Name bzw. der Headnote. Je nachdem, welche Literatur man in der Hand hat, hat man eine andere Namensgebung für dieses System. Und das liegt letztendlich in dem ersten Server. Der hält diese Metadaten in Memory, muss man dazu sagen. Und die Data Nodes, die sind letztendlich meine Plattensektoren. Das heißt, das sind viele, viele Server, x-beliebige, wo meine Daten wirklich lokal gespeichert werden, auf der dementsprechenden Platte. Das hat verschiedene Faktoren. Also zum einen, die Sektorgröße bei einer normalen Festplatte ist ja irgendwie so 512K, wenn ich es nicht großartig verändert habe. Hier reden wir von 24 MB-Blöcken. Wo der Vergleich ein bisschen hinkt, naja, bei einer normalen Festplatte, wenn ich da einfach eine Datei mit 5K reinschreibe, dann ist der Sektor belegt. Deswegen gab es ja Defragmentierungstools und ähnliches. Das ist hier nicht so. Ich kann in diesen Datenblöcken ohne Probleme mehrere Dateien reinspeichern. Stellt sich natürlich auch die Frage, für was habe ich überhaupt diese 64 MB Datenblöcke? Das ist die Verarbeitungslogik. Wenn Daten irgendwie Tasks zugeordnet werden müssen, also Jorn sagt, okay, du analysierst jetzt diesen Datenblock, dann wird er das immer auf Basis dieser Datenblöcke machen. Also die Dateien, die relevanten Dateien für meine Analyse, die sich in diesem Datenblock befinden, werden dann dementsprechend zugeordnet. Also eine Zuordnungseinheit, wie die Daten fließen oder wie die Daten gewählt werden können. Ein weiterer Faktor, Replikation. Das heißt, hier wandern meine Daten drauf. Ich möchte eine Datensicherheit in diesem Cluster natürlich gewähren, weil ich habe ja hier billige Hardware verwendet oder virtuelle Maschinen oder was auch immer. Und dann werden Daten repliziert. Das heißt, jeder dieser Data Nodes oder Worker Nodes, wie man öfter liest, bekommt verschiedene Informationen bei der Installation mit. Eine davon ist, in welchem Rechenzentrum befindest du dich, in welchem Rack befindest du dich und welche ID innerhalb des Racks, also fortlaufende Nummer, hast du in diesem Rack. Das hat einfach nur den Hintergrund, Daten werden da drauf geschrieben. Okay, dann guckt das Hadoop-System automatisch. Ich nehme jetzt einen x-beliebigen zweiten Server im selben Rack und kopiere dort die Daten hin, um sie zu sichern. Und anschließend gehe ich hin und nehme ein Nachbar-Rack und kopiere sie dahin. Einfach nur, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Wenn das System bootet, melden die Data Nodes sich alle am Name-Node an, sagen hier, bitte mach mal, das ist jetzt alles nötig, damit du, also wir leben, das sind unsere Daten, der schaufelt sich das alles in Memory. Dieser Boot-Vorgang kann schon mal eine Weile dauern. Unter 1.0 war das sogar so schlimm, irgendeiner klimperte ein, starte mal das Cluster. Wenn das ein sehr großes Cluster war, hat das auch schon mal eine halbe Stunde, Stunde oder was auch immer gebootet, hat zwischenzeitlich keinen Mucks von sich gegeben und irgendwann sagte es, ich bin up and running. Ist besonders, wenn der Kunde einem im Nacken sitzt und sagt, du, das Cluster ist kaputt, fahr mal runter, fahr mal rauf, unschön. Dementsprechend haben sie das unter 2.0 massiv verbessert. Das meldet jetzt mal zurück, was es wirklich treibt und was intern passiert. Und man kriegt so einen halben Rattenschwanz an Protokoll, wenn man das startet. Ist ein bisschen entspannter geworden. Nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, diese Namenodes haben den Nachteil, dadurch, dass sie sich alles, die haben zwar, das speichern das auf der Platte aus Sicherheitsgründen, aber die schaufeln sich das aus Geschwindigkeitsgründen alles in den Arbeitsspeicher. Und das dauert halt nun mal. Jede Validierung und. Das ist also kein, das fährt man halt mal nicht so schnell rauf und runter, das System. Weitere Idee, die dann ins Leben gerufen wurde, wir packen noch einen Secondary Name Node, der kann noch ein paar Nebenaufgaben machen. Manche haben auch überlegt, den könnte man als Failover benutzen und ähnliches. Also da die Secondary Name Nodes unter 2.0 ist das mittlerweile völlig anders gelöst. Es gibt sogenannte Journal Nodes, die kann ich auf allen möglichen Maschinen verteilen. Die führen sozusagen, ähnlich wie man es vom SQL Server kennt, dieses Transaction Log, die führen das letztendlich mit, um dann ein bisschen schneller reagieren zu können, um diese Knoten untereinander synken zu können. Das ist also jetzt kein Active-Passive-System mehr, sondern die ganzen Knoten sind mehr und minder daueraktiv, was das Ganze auch wesentlich verbessert hat. Wenn ein Benutzer eine Anfrage stellt an das System, läuft das ganz einfach. Er sagt dem Namenode, ich möchte schreiben oder ich möchte lesen, kriegt dementsprechend ein Stream-Objekt zurück, der allokiert oder liefert ihm bereits vorhandene Daten aus den Data-Nodes und in dem Moment völlig transparent für den Benutzer schreibt oder liest er auf den dementsprechenden Data-Nodes, die dazugehören. Das Ganze basiert auf POSIX. Ja, wie gesagt, ist auf Linux programmiert worden, lag es irgendwo nahe, dass man auch, wenn das auf Windows läuft und man direkt mit dem Hadoop-Cluster, also mit dem HDFS kommuniziert, dass man hier Linux-Befehle eintippen muss. Also ein DIR wird nicht funktionieren, das muss man schon LS machen. Und dann bekommt man eine dementsprechende Liste an Informationen zurück. Hat irgendjemand eine Idee, warum da eine 3 steht? Also ich meine, das ist ja, die Herren und Damen von gestern könnten das beantworten, aber Rechtesystem, Benutzer, wem die Datei gehört, Gruppe, dem die Datei gehört, Größe, das da oben sind Verzeichnisse, wann es erstellt wurde und Pfad. Jemand eine Idee, was die 3 ist? Nummer? Referenznummer?
Oder Versionsnummer?
Nee, in beiden Fällen nicht. Wie viele Kopien gibt es? Der zeigt mir hier die Replikation an. Deswegen, wenn ich in Azure das benutze, sieht man hier auch übrigens eine 1. Nicht, weil Azure plötzlich schlechter ist, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Das ist nur eine Implementierung des Hadoop Distributed File Systems oder dieses Distributed File Systems. Jeder Hersteller kann selber hingehen und sagen, ich schreibe mir auf dieser Abstraktionsschicht, unter dieser Abstraktionsschicht meinen eigenen Storage-System und ich habe obendrauf einfach nur die Kommunikationsschicht des HDFS. Das hat Amazon gemacht mit dem S3, das heißt, das Ding kann ich auf S3 laufen lassen. Das hat Microsoft logischerweise gemacht mit dem Azure Blob Storage, wo ich dann 3, 6 oder noch mehr Kopien einer jeden Datei, die da gespeichert habe, als Sicherheit habe. Da die Abstraktionsschicht diese Informationen aber nicht zwangsläufig durchgibt, steht da einfach nur, die Datei existiert ein einziges Mal. Was das Dateisystem darunter macht, ist irrelevant. Also dementsprechend, das ist der Replikationsfaktor, den man übrigens konfigurieren kann. Also ich kann sagen, Minimum-Replikation, Maximum-Replikation, Minimum deswegen, wann bekommen meine Clients ein Commit zurück? Wann sind genügend Kopien geschrieben, dass das System sagt, hey, passt, kannst weitermachen. Und das nächste ist, wie viele Kopien erzwinge ich? Also wie viele will ich letztendlich haben? Das sind Informationen, die man einstellen kann. Standardeinstellung ist, bei einer Kopie kriege ich einen Commit und bei 3 Kopien ist er zufrieden. Das ist mal ein Beispiel von den Daten, die ich heute in meinem Cluster drin habe und die ich analysieren möchte. Das Beispiel ist relativ trivial. Es sind Messdaten von Wetterstationen. Die Daten sind auch völlig selbsterklärend. Kurz, ich hatte ein Schema, weil sonst hätte ich auch nichts gefunden. Es sind Fixed-Value-Längsdaten zur besseren Erklärung. Das ist die Jahreszahl von dem Messpunkt, der von der Wetterstation kam. Hier hinten ist die Lufttemperatur. Die hat, da steht so eine Zahlen wie plus 0011 ohne Komma. Das letzte ist aber die Nachkommastelle. Also wie gesagt, da braucht man letztendlich irgendwie mal ein Schema, wie diese Daten aufgebaut sind. Etwas, was leider von diesem roten Kästchen überblendet wird, die darauf folgende Stelle ist ein Qualitätsfaktor. Wie sicher oder wie sauber ist diese Messung entstanden? An dem Beispiel möchte ich mal MapReduce erklären. Wie gesagt, wir haben die Data Nodes, wir haben hier unten den Name, also Data oder Worker Nodes, wir haben hier unten den Head oder, Head haben wir hier gar nicht im Spiel drin, das sind alles Worker Nodes. Also wir haben, wie gesagt, die Data Nodes. Dort liegen irgendwo lokal die Platten. Was Hadoop macht, wenn ich einen MapReduce-Algorithmus programmiere, es versucht, die Tasks möglichst nah an den Daten auszuführen. Im Idealfall laufen alle Tasks, die die Daten der jeweiligen Platte betreffen, auch auf dem gleichen System. Weil ich kann logischerweise die Daten schneller einlesen, wenn sie lokal sind, als wenn ich sie noch einmal quer durchs Internet schieben muss. oder durchs Netzwerk im Intranet. Dann muss ich zu meiner Analyse zwei Methoden, zwei Funktionen schreiben. Die Programmiersprache, die ich dazu verwende, ist eigentlich zweitrangig. Weil ich kann, wenn ich nativ programmieren möchte, Hadoop ist in Java geschrieben, es gibt logischerweise auch Java-Bibliotheken dafür, kann ich das Ganze in Java schreiben. Habe gegebenenfalls auch ein paar mehr Möglichkeiten, als mir andere Programmiersprachen zur Verfügung stellen, weil es einfach integrierter ist. Also bei manchen Dingen muss ich zwangsläufig es in Java schreiben, kleine Erweiterungen und ähnliches. Nichtsdestotrotz, hier kann ich jede Programmiersprache nehmen, die auf dem Betriebssystem ausführbar ist. Mit einem Grund, warum Microsoft sagte, hey, Windows, das muss auf Windows laufen, weil dann können die Entwickler C# verwenden. Ja, wenn .NET Framework installiert ist, läuft logischerweise auch der Algorithmus in C#. Das heißt, ich schreibe zwei Funktionen, eine Map-Funktion und eine Reduce-Funktion. Die Map-Funktion ist Datenmenge verkleinern. Ich will die Informationen herauskristallisieren aus meiner Datenmenge, die ich für meine Analyse, die ich gerade frage, für meine Fragestellung, die ich für die Antwort gerade benötige. Das heißt, ich habe jetzt hier rechts meine Daten, das oben simulieren man die Daten, und dieses System versucht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückzugreifen. Das heißt, ich habe einen Key-Wert, den ich aus der Funktion ausspucke, also ich spucke Key-Value-Pairs aus, und ich habe einen Value-Wert. Ich habe es natürlich hier für die Fragestellung, was ist die Maximaltemperatur meiner Werte gruppiert nach Jahr, habe ich es natürlich einfach, kriege ich nur zwei Werte. Das eine ist die Jahreszahl, das ist der Key, und das zweite ist mein Temperaturwert, das ist der Value. In der Realität sind die Fragestellungen nicht so einfach. Da hätte ich gerne nicht nur zwei Faktoren, aus denen ich eine Analyse mache, sondern der eine bitte summiert, der nächste verdurchschnitt. Und wenn man das mal so mit SQL vergleicht, habe ich dann irgendwann mal so eine Abfrage da stehen. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Zum einen kann ich natürlich mehrere Werte kombiniert sozusagen nochmal mit einem Tab getrennt, mit einem Komma getrennt, was auch immer, in den Key sowie in den Value schreiben. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, dass da logischerweise nur ein Wert drin steht. Das ist die Systematik, die dahinter steckt, dass der nur zwei Wertepaare, also das Wertepaare ausspuckt. Aber ich kann ja hier Werte kombinieren. Ich kann ganze Objekte theoretisch serialisieren und als Value da reinpacken. Das wäre die zweite Möglichkeit. Warum Key-Value, wird man gleich sehen. Also dementsprechend, da bin ich nicht drauf gemünzt. Eine Fragestellung lässt sich auch nicht einfach mit so einem Paar Map und Reduce beantworten. Da muss ich gegebenenfalls mehrere Map-Reduce-Algorithmen nehmen und die in eine Kette hintereinander hängen. Also wie gesagt, nochmal zurück zum Beispiel. Ich habe den Mapper, der granuliert mir jetzt meine zwei Werte aus diesem Datenwust raus, macht die Daten schon mal schön klein. Weil ich habe jetzt nur noch zwei einzelne Werte, anstatt jedes Mal so, was sind es glaube ich, 130 Zeichen oder so. Die streamt er auf die lokale Platte des jeweiligen Knoten. Dort sortiert er sie mir nach Schlüssel, bildet gegebenenfalls Arrays aus meinen Wertepaaren, wenn es den ähnlichen Schlüssel hat, beziehungsweise das muss er nicht direkt machen, das entsteht automatisch. Und Shuffle heißt, er verteilt es auf die Reducer. Reducer, wie gesagt, ist wieder auch ein Worker oder Data Node, der die dementsprechende Reduce-Funktion ausführt. Das können also theoretisch die gleiche Maschine sein. Ein wichtiger Punkt bei dem Reducer ist, ich habe hier symbolisch nur einen drin stehen, das können aber natürlich 5, 10, wie viel auch immer ich gerade zur Verfügung habe oder konfiguriert habe, dass ich sie Minimum oder Maximum haben möchte, können es dementsprechend eine Anzahl von Reducern sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie verteilt der jetzt kommt das böse Netzwerk, wie verteilt er die Daten von einem Knoten gegebenenfalls auf den nächsten? Dazu gibt es eine sogenannte Partitioner-Funktion, die läuft auf dem Key, macht einen Hash auf dem Key, macht ein Modulo auf dem Hash, Anzahl der Reducer, die im Spiel sind, und verteilt das somit auf die Reducer. Dadurch, dass er diesen Hash und den Modulo auf dem Key macht, landen die Daten, die den gleichen Key haben, natürlich auf dem gleichen Reducer. Das ist ein wichtiger Faktor, den man dabei beachten muss. Und der Reducer geht hin, der macht die Aggregation. Eine Summe aus den Werten oder, was weiß ich, in meinem Fall Maximalwertberechnung. Immer nur das Maximum. Und die Ergebnismenge streamt er wieder auf die Platte. Platte heißt HDFS in dem Fall. Das heißt, entweder redet mit dem Name-Node und streamt das dementsprechend auf die Maschine. Symbolisch jetzt hier mal auf der gleichen. Soweit verstanden? Fragen? Ganz simples Pattern, komplex in der Umsetzung. Ein weiterer Punkt, Map ist eine Pflichtfunktion, die muss ich immer machen. Zum Beispiel, wenn ich kopiere im Cluster, Distributed Copy, DC, dann gebe ich eine Quelle und ein Ziel an, im HDFS. Dann nimmt er auch lauter Map-Tasks, die anfangen, nur noch Daten von links nach rechts zu kopieren. Das heißt, das brauche ich immer in einer Funktion. Combine ist ja sowieso optional, komme ich gleich zu. Reducer ist auch optional in dem Moment. Muss ich also nicht machen. Das heißt, theoretisch könnten Mapper auch wieder direkt ins Plattensystem zurückstreamen. Combine, warum mache ich das überhaupt? Wie gesagt, böses Netzwerk. Ich versuche die Daten möglichst selten durch irgendwas, durch die Netze. Es hat sich auch heute mittlerweile relativiert, aber so war die Überlegung damals. Aber ich will das möglichst wenig durchs Netz schieben. Deswegen kann ich eine Combiner-Funktion reinpacken und diese Combiner-Funktion aggregiert mir die Daten schon bereits vor auf dem gleichen Knoten, auf dem die Mapper gelaufen sind. Also im Beispiel Min oder Max oder einer Summe kann ich das super einfach machen. Ist exakt die gleiche Funktion, die ich auch schon für Reduce geschrieben habe, nur dass sie lokal läuft. Das heißt, erst läuft die Map-Funktion, dann läuft direkt danach die Combine-Funktion, das wird auf die Platte gestreamt, verteilt, dann laufen die Reducer. Zieht also aus allen Quellen die Daten zusammen und streamt sie mir wieder auf die Platte. Deswegen entstehen hier übrigens auch mehrere Dateien. Ja, jeder Reduce-Task erzeugt ein Set von Dateien, die er in 64, wenn sie über 64 MB groß wird, fängt er die nächste an, die er dann einfach in Dateien runterstreamt. Soweit auch klar, denke ich, mit der Combiner-Funktion. Noch eine Sache zum Partitioner. Es gibt natürlich auch Spezialfälle. Das war ja der Standard-Partitioner. Es gibt noch einen Total-Sort-Partitioner. Wenn ich also, ne, wenn man so ein extrem verteiltes System hat, wird man es nicht vernünftig hinkriegen, über die komplette Datenmenge einfach so zu sortieren. Weil jedes System ja in sich sortiert, aber kein Endergebnis sortiert wird. Dafür gibt es einen Total-Sort-Partitioner zum Beispiel, der in Hadoop mit drin ist. Ich kann auch meine eigene Partitioner-Funktion schreiben, wenn ich Binning oder Partitioning machen will. Das heißt, ich will meine Daten irgendwie umverteilen. Dementsprechend kann ich das auch selber programmieren. Das kann man Stand heute übrigens nicht per C-Sharp und Co. programmieren. Ein Partitioner muss man in Java schreiben. Das meinte ich mit Erweiterungen, also wenn ich das Standardset erweitern will, bin ich jetzt hier zwangsläufig Java angewiesen. Wie provisioniere ich sowas? Auf der rechten Seite, ich kann das natürlich in meinem eigenen Netzwerk aufsetzen, ich kann es sogar auf meiner lokalen Maschine aufsetzen, also wer unbedingt mal sich die Maschine, wie drücke ich es freundlich aus? Also wer damit nicht mehr viel arbeiten möchte, nimmt den Web-Plattform-Installer und installiert sich das lokal. Weil dann habe ich mal irgendwie so plötzlich so 10 Services, die im Hintergrund laufen. Das Cluster fährt auch jeden Morgen mit meinem Rechner hoch. Frisst also meine richtig Ressourcen, macht nicht ganz so viel Spaß. Web-Plattform-Installer ist trotzdem eine schöne Lösung. Ich installiere mir das nur in eine virtuelle Maschine rein. Sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen, bevor man es wirklich lokal installiert. Nichtsdestotrotz, das kann ich halt auch auf Linux- oder Windows-Büchsen in meinem eigenen Rechenzentrum hochziehen, konfigurieren. Da gibt es die verschiedensten, dadurch, dass dieses Ökosystem natürlich immer mehr gewachsen ist, viele eigenständige Produkte drumherum entstanden sind, gibt es mittlerweile eins, was ganz wichtig ist, nennt sich Ambari. Also eigentlich mache ich das nur folgendermaßen. Ich installiere mein Linux-Betriebssystem. Ich mache so ein paar Einstellungen, damit das System möglichst performant ist. Anschließend gebe ich ein, je nachdem auf welchem System ich mich gerade befinde, apt-get Ambari. Und dann zieht er mir das Ambari-Paket runter, installiert. Und dann sage ich Ambari-Setup, Ambari-Start. Das ist alles, was ich mache. Und dann starte ich meinen Webbrowser. Und dann kann ich schön in einer Web-Oberfläche sagen, welches Hadoop hätten wir denn gern. Ich hätte gern 2.6er. Ich hätte gern die Tools installiert auf den und den Maschinen. Und dann installiert er mir das komplette Cluster. Ich muss natürlich vorher sicherstellen, dass das Konto, unter dem das läuft, Administratorrechte auf jeder Maschine hat. Aber nichtsdestotrotz, also es kann man relativ einfach lokal installieren. Zweite Möglichkeit zeige ich gleich nochmal live in HD Insight, wie man sich die komplette Installation einen Tick einfacher machen kann. Und vor allen Dingen, nochmal als Erinnerung, hier hängt der Blobstorage logischerweise drunter. Ich wechsle dazu mal in mein Azure-Portal. Wer hat Azure noch nie gesehen? Hat Microsoft volle Arbeit geleistet. Ich glaube, es kennt keiner mehr nicht. Nichtsdestotrotz, also wenn ich hier oben auf mein Plus gehe, das heißt, ich möchte was Neues hinzufügen und mein Netz mich mag, finde ich unter Data Analytics HD Insight, wenn ich es da in der Liste nicht finde, über See All und HD Insight raussuchen. Mein, das kann man nicht so berauschend lesen. Geht das so in der letzten Reihe? Habe ich mir gedacht. 2 Sekunden. Dann kriegen wir das auch groß. Das ist etwas, was ich nämlich vergessen habe, auch zu starten. So, da waren wir stehen geblieben. Besser? Sehr schön. Also, ich muss eigentlich einen Clusternamen dem Ganzen geben. Ich gebe ihm einen Clustertyp an. Da wären wir wieder bei dem, welches Set hätten wir denn gern? Also mache ich ein klassisches Hadoop, mache ich ein Spark, was momentan ja ganz hip ist, mache ich einen Storm oder mache ich einen HBase-Cluster? Warum überhaupt diese Unterscheidung? Ein Hadoop hat so das Standard-Set an Hadoop-Tools. Da kann ich MapReduce mitfahren, da kann ich SQL auch verwenden. Also Hive und Pick ist installiert. Hive wäre die SQL-Implementierung, Pick wäre so eine Datenflusssprache. Da ist Scoop drauf, das heißt, ich kann die Daten auch schön hin und her schaufeln. Also ich habe alles, was ich so brauche, und ich kann auch über, selbst wenn ich in der Windows-Welt mich befinde, über PowerShell auch mit dem Cluster von außen reden. Kann auch dementsprechend die einzelnen Jobs starten. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich Visual Studio dafür nehmen, das zeige ich noch. Also ich kann es von außen steuern, das Cluster, was mir dann provisioniert wird, vollautomatisch. Das wäre Möglichkeit Nummer 1. Storm ist, ich mache Datenstromanalysen. Also Stream Analytics, was, glaube ich, Kostja heute gezeigt hatte. Das gibt es natürlich auch in Azure von anderen Herstellern. Sprich, wenn man mit Storm behaftet ist oder Spark Streaming, kann ich das hier auch angeben. Wähle ich dementsprechend einen Storm oder einen Spark Cluster, um eine Datenstromanalyse auf Basis von Hadoop-Technologie zu machen. Dritte Möglichkeit, HBase, das ist die NoSQL-Datenbank. Es gab ein großes Projekt, auch ein separates, komplett separates Thema, großes NoSQL-Projekt und White Paper auch wieder von Google, auf dem das Ganze basiert ist, Bigtable White Paper. Und darauf wurde eine NoSQL-Datenbank auf Basis von Hadoop erzeugt. Die nennt sich HBase. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, auf der Smart Data Conference-Seite ist ein Video von Olivia und mir verlinkt, wo wir das auf der Developer Week in Nürnberg erzählt haben. Also das ist verfügbar, habe ich gestern auch gerade nochmal gesehen. Wie gesagt, also ich kann dementsprechend den Cluster-Typ auswählen. Unten drunter Linux oder Windows, was hätten wir denn gerne? Welche Version? Microsoft paketiert diese Versionen nochmal separat. Diese Versionsnummern haben auch überhaupt nichts mit den Versionsnummern von HD Insight zu tun, das sind HD Insight-Nummern, also nicht von Hadoop zu tun, um die Verwirrung komplett zu machen. Also dementsprechend auf den MSDN-Seiten sieht man, unter welcher HDI-Version welche Pakete installiert sind. Wenn einem das nicht gefällt, kann man das Zeug auch nachinstallieren, nachupdaten. Es ist einfach nur ein Standardpaket, welches wähle ich wo aus. Das tippe ich gerade mal ein. Dazu muss ich mal kurz aus dem Zoom rausgehen. Im Endeffekt ist es wurscht, weil das Cluster habe ich schon erstellt, wie ich das nenne. Hinten wird überprüft, ob der Name, den ich hier vergeben habe, also der globale Name, verfügbar ist. Stand heute, da ist ein Bug im Portal drin. Ich kann hier auch was eingeben, was schon existiert. Er wird mir trotzdem grün anzeigen. Und spätestens, wenn ich dann durch alle Dialoge durch bin, auf Create geklickt habe und es mir um die Ohren fliegt und sagt, das Cluster gibt es schon, weiß ich, warum ich das vorher vielleicht nochmal prüfen sollte. Wie gesagt, die Version, nehmen wir mal Hadoop, das Cluster-System nehme ich jetzt mal Windows. In der Hadoop-Version 2.6, das ist sogar die aktuellste meines Wissens nach, dann gebe ich dementsprechend eine Subscription an, also mit anderen Worten, welche Kostenstelle darf bebucht werden. Ich kann noch Resource Groups erstellen, das heißt, ich kann das Ganze nochmal ein bisschen bundeln und kann unter Credentials dem einen Administrator, ein Hadoop-Administrator-Konto anlegen. Also was für ein Name, was für ein Passwort soll in Hadoop jetzt als Konto verfügbar sein. Wenn ich manuell mit dem Cluster rumspielen möchte, aus Debugging-Zwecken, aus Troubleshooting-Zwecken oder warum auch immer, kann ich hier unten auch eine Remote-Desktop-Connection aktivieren auf diese Maschinen, beziehungsweise Secure Shell, wenn ich eine Linux-Maschine habe. Das heißt, ich aktiviere das, dann muss ich nochmal ein komplett separates Konto angeben, was im Betriebssystem hinterlegt wird. Aus Sicherheitsgründen darf es nicht das Konto sein, was ich für Hadoop benutzt habe. Also ich darf nicht den gleichen Benutzernamen wählen. Passwort, das wird nicht geprüft. Gut, also dementsprechend kann ich hier unten noch ein weiteres Konto anlegen. Schenke ich mir jetzt mal in Anbetracht der Zeit, dass ich mich auf die Maschinen auflocken kann. Aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass ich einfach eine Remote-Desktop-Connection zu den Maschinen machen kann. Um genau zu sein, verbinde ich mich, wenn ich das mache, mit dem Name bzw. Headnode, und von da kann ich ja dann auf die anderen Maschinen gehen. Also irgendwie mal meine Tür in das System liefert mir der erste Knoten im System, also der Masterknoten im System sozusagen. Data Sources, da wären wir wieder bei dem Grundsätzlichen, was kann ich hier als Daten, als HDFS-Implementation drunter packen. Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ich packe einen Storage-Account drunter. Möglichkeit, die ganz frisch dazugekommen ist, ich kann hier unten, wo dieses Ausrufezeichen derzeit in dieser Subscription bei mir steht, kann ich noch ein Data Lake-Konto auswählen. Also es gibt einen neuen Service, der wesentlich höheren Durchsatz für solche Big Data-Projekte hat und auch ein paar weitere Vorteile hat, die für solche Big Data-Projekte sehr interessant sind. Und dann kann ich den Data Lake drunter hängen, anstatt einem normalen Blob Storage. Also höherer Durchsatz, größere Dateien und einige andere Vorteile. Weil auf diesem Datenpool, auf diesem Dateisystem, nach außen auch HDFS, kann ich alles aufsetzen, was HDFS sprechen kann. Ich kann Spark-Cluster drüber setzen, ein Hadoop-Cluster drüber setzen, Storm und Co. Ich kann auch logischerweise die eigenen Microsoft-Tools drüber setzen, wie die Data Lake Analytics. Gut, das heißt, ich habe einen Storage-Account angegeben, das erste, wo ich meine eigenen habe, also wo meine Daten drin liegen. Ich könnte dann natürlich auch mehrere angeben in den Detailmasken und sagen, ich habe 7 Storage-Accounts, weil ich einen Lastenausgleich machen möchte oder warum auch immer. Kommen wir mal, ja, ich möchte noch auf OK drücken müssen. Kommen wir mal zu dem Faktor Geld. Hier muss ich auswählen oder kann ich auswählen, was für virtuelle Maschinen werden dann darunter erzeugt und was kostet mich der Spaß. Also zum einen, hier oben gebe ich Anzahl der Datenknoten an, die Headnotes sind auf 2 vorgeschrieben und ich gebe hier die Maschinengröße an. Wer Fragen zu den Maschinengrößen hat, gibt es in A, D, G, N, N macht hier wenig Sinn und DV2 gibt es mittlerweile auch. Die könnte ich hier auswählen. Und habe dann dementsprechend verschiedene RAM, verschiedene CPUs, verschiedene Plattensysteme, also Informationen im Zweifelsfall MSDN, was hinter den einzelnen Maschinen steht. Unabhängig davon, das Portal ist ja auch schlau, wenn ich da drauf klicke, bekomme ich eine gewisse Auswahl an Recommended-Maschinen. Wenn mir die nicht gefallen und ich sage, nee, ich brauche eigentlich mehr, könnte ich auf View All gehen. Das wird bei mir jetzt noch nicht funktionieren, weil ich habe schon ein relativ großes Cluster am Laufen und gewisse Einschränkungen jetzt hier in dieser Subscription. Aber da sieht man auch an den Maschinen, wie viele Cores haben die, wie viele RAMs haben die, wie viele Disks haben die, ist das eine Solid-State-Disk, ist das eine Spinning-Disk, die da drunter steht und. Ich habe hier noch ein paar weitere Informationen über die Maschine und ich bekomme hier einen Kostenpreis pro Stunde angezeigt, was mich letztendlich diese Art von Maschine kosten wird, wenn das läuft. Aufsummiert, hat man ja vielleicht schon gesehen, wird das Ganze hier unten drunter. Da sehe ich, ich habe einen Worker-Node oben ausgewählt, der kostet mich 20 Cent die Stunde. Ich habe 2 Head-Nodes in der Maschinengröße oben ausgewählt, die kosten mich 81 Cent in der Stunde, sprich Summe 1 Euro und 1 Cent pro Stunde, wo dieses Cluster läuft. Okay, das ist natürlich jetzt ein Mini-Cluster, was ich hier gerade da konfiguriert habe, was einfach daran liegt, dass ich bereits so viele Cores im Hintergrund belegt habe, dass hier gar nicht mehr Platz ist, das noch zu erstellen, diese Subscription. Optionale Konfiguration, auch relativ einfach. Ich kann, wie gesagt, mehrere Storage-Accounts hinten dranhängen. Ich kann das Ganze in ein virtuelles Netzwerk packen, damit das abgeschottet von anderen Netzwerken ist, damit das mit meinem eigenen Firmennetzwerk kommunizieren kann oder wie auch immer. Also ich kann entsprechende Kommunikationstopologien aufbauen. Wichtiger Punkt, Script-Actions. Ich kann hier Skripte hinterlegen, die bei jeder Installation auf den Maschinen ausgeführt werden, um die Standardkonfiguration abzuwandeln. Nachinstallieren von einem anderen Software, was auch immer. Also ich kann hier noch ein paar Skripte hinterlegen. Das lasse ich jetzt auch mal so, wie es ist. Würde dann theoretisch auf Create drücken, da das Ganze je nach Clustergröße mal so 20 Minuten aufwärts dauern kann. Habe ich das schon mal vorbereitet? So Jean-Pütz-mäßig. Und zwar habe ich heute in der Mittagspause mal spontan mal ein Spark-Cluster hochgezogen. Wir hatten gestern einen Spark-Workshop, das heißt, ich konnte ein bisschen was wiederverwerten. Aber im Groben und Ganzen, Spark sitzt auf Hadoop auf, das heißt, das ist auch ein Hadoop-Cluster. Wenn ich dann dementsprechend aufs Dashboard klicke, ein ähnliches Look and Feel habe ich bei einem Hadoop-Cluster, kriege ich Informationen zu dem entsprechenden Cluster, kann in die einzelnen Knoten reingehen, kann Debugging machen, kann Protokolle mir anzeigen lassen, kann also mit dem, habe eine eigene Webseite, die auf meinem Name-Node läuft, mit dem ich mit dem System interagieren kann. Wenn das mir nicht auslangt, Remote-Desktop-Connection draufgehen, nochmal weiter in die Tiefe graben, woran es hängt. Ich kann konfigurieren, ich habe hier Notebooks, die wir heute nicht brauchen, ich habe einen Hive-Editor, den zeige ich gleich auch nochmal, um Hive anzuwenden. Dementsprechend draufklicken, läuft ein komplettes Skript. Dritte Möglichkeit, die erste war ja On-Prem. Die dritte Möglichkeit, es gibt im Marketplace mittlerweile von Cloudera, von Hortonworks etc. bereits vorgefertigte Installationsskripte, die kann ich auch verwenden, dann wird mir auch ein komplettes Cluster provisioniert, was dann halt dauerhaft läuft, was aber dieses Remote-Management mit PowerShell und ähnlichem oder Visual Studio nicht on top hat, sondern es ist ein Standard-Hadoop-Cluster von den jeweiligen Herstellern. Gut. Zu Fragen soweit hierzu? Gut, zurück zu den Themen. Ich hatte, zu den Slides, ich wollte es in Visual Studio nicht zeigen, weil das ist ein langwieriger Prozess und deswegen habe ich den Code einfach mal hier draufgeschmissen, damit man sich ungefähr mal vorstellen kann, das ist immer noch die gleiche Fragestellung von vorhin, Maximaltemperatur, wie ich das Ganze programmieren möchte, würde in C#. Es gibt ein Nougat-Package, das müsste ich jetzt mal rausholen, wie das Ding heißt, aber wenn man MapReduce eingibt, wird man das finden. Es gibt von der Microsoft also ein MapReduce-Package, was mir das Leben ein bisschen einfacher macht, sprich, das nimmt mir die komplette Kommunikation nach außen schon mal ab. Weil wenn ich das auch noch programmieren können möchte, den Code findet man mal bei mir auf GitHub, wen das unbedingt interessiert, wird das Programm spontan mal doppelt so lang. Dann habe ich nämlich die Kommunikationsschicht noch mittendrin. Das ist wirklich nur der Map-Teil dieser Fragestellung. Sprich, ich bekomme hier eine Input-Line rein. Das sind meine einzelnen Lines in meinem Datenstrom. Wichtig zu beachten, im HDFS, was man gesehen hat, gebe ich nie eine spezielle Datei an und sage, ich möchte die analysieren. Ich gebe immer ein Verzeichnis an. Der analysiert mir vollautomatisch alle Dateien, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Sprich, ich habe den Job nur einmal programmiert. Ich werde den immer abends über dieses Verzeichnis laufen lassen. Und wenn im Laufe des Tages da 20 neue Dateien reingekommen sind, dann nimmt er die jetzt halt mit. Und analysiert diese auch. Deswegen gebe ich nie speziell einzelne Dateien an. Der iteriert dann dementsprechend, das ist eine Schleife, iteriert dann, beziehungsweise der Mapper wird von außen immer für jede Zeile ausgerufen. Ich habe so ein Kontextobjekt, um mit dem Cluster interagieren zu können. Wer in einer ruhigen Minute, der Code ist nicht so komplex, sich mal durchlesen, das ist einfach nur rausschneiden der Werte, die ich brauche und analysieren, ob das überhaupt für mich relevant ist. Und ganz hier unten mache ich Kontext.emitKeyValuePair und schreibt das Ding wieder zurück. Ich könnte hier auch andere Dinge mit Kontext machen. Ich kann Performance-Counter nach außen liefern. Ich kann Log-Informationen nach außen liefern und. Also hier kann ich mit dem Cluster auch wirklich nach außen noch ein bisschen kommunizieren, was wirklich in meinem Code passiert. Ich habe es versucht, so knapp wie möglich zu halten. Und man sieht, das ist schon ein bisschen Schreibarbeit für einfach nur, ich hätte gern zwei Werte. Dafür ist der Reducer ein bisschen kürzer geraten. Okay, ich habe auch Link verwendet. Ja, ein bisschen gecheatet. Nichtsdestotrotz, er macht einfach nur einen Max und spuckt das hier unten wieder mit EmitKeyValuePair wieder auf die Leitung. Also bestimmt genau auf die Platte in dem Fall, aufs HDFS. Ja, so einfach kann man eine Rechnung schreiben. Ja, okay, ich muss den Job noch schedulen, also dass der Job losläuft und dass das jetzt... Das dauert auf einem 5-Knoten, also 5-Worker-Node, Hadoop-Cluster, Standardmaschinengröße. Ich habe Datenmenge, die ich hier in meinem Cluster drin habe, sind 45 GB gezippt. Also GZIP, kann jetzt irgendjemand mal ausrechnen, wie schätzungsweise bei einem Ratio von, keine Ahnung, ich habe es nie ausgepackt, das ausgepackte Größe ist, sind eine ZIP-Datei pro Jahr, wo die ganzen Informationen drinstehen. Und Hadoop unter der Haube ist auch so intelligent und sagt, oh, die entpacke ich mir on the fly. Das heißt, ich kann die schön gezippt lassen und wenn ich das Verzeichnis angebe, werden alle GZIP oder andere ZIP-Komprimierdateien, noch ein paar mehr Algorithmen, die der kann, on the fly ausgepackt, Daten geliefert und ja, ist ja nur in Memory, also ein Strom, der da durchläuft. Frisst ein bisschen mehr CPU, dafür verbrauche ich weniger Platte. Also wie gesagt, packe ich hier einfach rein. Hat gedauert beim 5-Knoten-Cluster 5,5 Stunden. Ist schon mal. Skaliert linear, das heißt, wenn ich 10 genommen hätte, wäre es halb so viel gewesen. Zumindest schätzungsweise. Muss man sich überlegen. Deswegen ist Spark auch mittlerweile so interessant geworden, weil das macht das Ganze in Memory und macht den gleichen Job bei auch 5 Knoten in ungefähr 20 Minuten. Also es ist schon eine gewisse Performance-Unterschied. Wie geht's einfacher? Weil, deswegen habe ich es auch nicht live gemacht. Den Code will keiner sehen. Hive, wie schon ein paar Mal erwähnt. Also der Bienenstock. Und das auch mal live. Genau aus dem Grund, weil einige Entwickler hingegangen sind und gesagt haben, ja, MapReduce ist schön, aber ich mache doch immer wieder das gleiche Spiel. Ich mache irgendwelche Aggregationen, ich mache irgendwelche Partitionierungen, ich joine irgendwas. Da können wir auch SQL nehmen. Und dann sind sie hingegangen, haben Hive entwickelt und haben eine MySQL-Abstraktionsschicht über diesen ganzen Stack gebaut. Das heißt, ich kann hier mit MySQL-Befehlen arbeiten, das System unter der Haube, wandelt es mir in entweder mittlerweile MapReduce oder in die Test, das ist die zweite große Engine, die mit 2.0 rauskam, also die Engine, die mit 2.0 rauskam, wir haben dann die zwei zur Auswahl, wandelt es dann je nachdem, was er hier entwickeln will oder was er hier analysieren möchte, in eine von beiden Arten von Abfragen um und dann unter der Haube wird eins von den beiden aus oder beides parallel ausgeführt. Sprich, ich habe einen Übersetzer. Von TSQL nach MapReduce mit vorhandenen Bibliotheken, mit den Standard-Settings, die ich für SQL-Abfragen benötige. In Visual Studio sieht das folgendermaßen aus. Wer das Azure SDK installiert hat, wird hier links sehen, ja, ich kann hier ein bisschen mit Azure rumklickern und da habe ich auch HD Insight. Wenn ich das aufklappe, läuft so eine kurze Prozentanzeige nebendran und dann sagt er mir, in deinen Subscriptions befinden sich folgende HD Insight Cluster. dadurch, dass es ein Spark-Cluster ist, das ist hier ein Stern, ansonsten wäre es ein Elefant, wenn es ein Hadoop-Cluster ist, also irgendwie nette Symbole, damit man die Cluster noch unterscheiden kann. Dann klappe ich das Ganze auf, sehe, hier gibt es eine Hive-Datenbank drauf, hier gibt es auch irgendeinen Storage-Account drunter, ich kann mir die Logs hier anzeigen und Hive habe ich so weit aufgeklappt, dass ich sehe, da sind zwei Tabellen drin. Sprich, was habe ich gemacht? Ich habe die kompletten Daten, den Datenpool genommen und habe mir ein Schema drüber gesetzt. Ich kann also in Hive sagen, create external table und setze mir ein Schema auf ein vorhandenes Datensystem. Also was für Datentypen sind es und wo schneide ich, wo kriege ich die Informationen aus den Daten raus. Das sitzt aber wirklich nur oben drauf. Es ist eine reine Abstraktionsschicht. Bei einem JSON, also es kann JSON, das Ding kann XML, also Hive. Und das kann auch logischerweise normale Texte irgendwie auseinanderschneiden. Sprich, ich gebe beim Schema an, wie sich meine Daten in diesem Datenpool wirklich rauskristallisieren. Alle Daten, die er nicht analysieren kann, liefert er logischerweise null zurück, weil sie im JSON nicht vorhanden sind, weil ich einen Fehler in meinem Create External Table gemacht habe oder was auch immer. Also wenn da nulls sind, hat es dann die diversen Gründe. Da kann ich draufgehen und sagen, ich hätte gerne ein Hive-Skript geschrieben. Das sind sogenannte HQL-Dateien, Hive Query Language. Und die lehnen sich an den ANSI-Standard massiv an. Sie sind definitiv MySQL-Syntax. Das heißt, das hier ist eine Syntax, die würde in beiden Systemen, also TSQL sowie in MySQL funktionieren. Man fängt an, die ersten Unterschiede festzustellen, wenn ich so ein Top 10 mache. Dann muss ich nämlich unten ein Limit 10 drunter schreiben. Dann scheiden sich einfach plötzlich die Sprachen. Deswegen sage ich von vornherein, das ist eine MySQL-Syntax. Was ich dann machen kann, ist hier oben zu sagen, submitte mir das als Job oder führe das auf dem Hive 2 Server als Live-System aus. Ich kann dann auch hingehen, das läuft dann durch, ich will es jetzt nicht machen, weil es auch noch ein Momentchen dauert, sehe dann dementsprechend einen Job, sehe den aktuellen Job, kann in den Job aus Visual Studio reindrillen und sehen, was passiert gerade in dem Job. Ich kann mir Log-Informationen, Live-Log-Informationen anzeigen. Das heißt, ich habe es komplett in Visual Studio integriert. Gleiches Spiel habe ich mit PowerShell. Ich kann dann sagen, Submit Hive Job oder Submit Cube Scoop Job und. Also das kann ich auch über PowerShell steuern, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann das System voll automatisieren. Da gehe ich auch gleich nochmal im Detail drauf ein. Und wie gesagt, das Ende von dem Lied ist, er spuckt mir halt eine Tabelle aus mit den dementsprechenden Werten. Zeige ich auch gleich nochmal als Screenshot. Wer es live sehen möchte und ein paar Minuten Zeit hat, kann sich es gerne im Anschluss anschauen, aber es dauert halt einfach eine Weile. Das ist nochmal die Query, damit Sie sie auch zur Verfügung haben. So sehe eine Möglichkeit eines Outputs aus. Also ich kann dann auf Output klicken, dann öffnet er mir in Visual Studio ein zweites Fenster und ich sehe meine Key-Value-Pairs, die das Ganze ausgespuckt hat. Das auch nochmal als Erinnerung, wie das Ganze visualisiert wird. Links der Pfad und rechts, was passiert gerade in meinem Cluster, welche Jobs laufen da gerade, welche sind von mir, welchen Stand haben die. Ich kann dann dementsprechend mir die Job-Details anschauen und sehe den Standard-Error aus dem Server, was denn da gerade auf die Leitung gespuckt wird. Was mache ich jetzt mit den Daten? Ich hatte ja erwähnt, jetzt haben wir ein tolles Plattensystem. Erstmal müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die Daten überhaupt in das Plattensystem. Die nächste Fragestellung ist, wie kriege ich sie, nachdem ich sie analysiert habe, da wieder raus. Weil realistisch gesehen möchte keiner mit einer Festplatte die ganze Zeit arbeiten. War übrigens auch meine erste Erfahrung, als ich Hadoop vor etlichen Jahren das erste Mal gesehen habe. Wo ist meine Datenbank? Weil ich habe nur ein Dateisystem gesehen. Naja gut, man gewöhnt sich an alles. Also dementsprechend hier, das ist ein Beispiel von einem PowerShell-Skript. Es gibt ein Tool, das nennt sich Scoop, also der Löffel im weitesten Sinne, und der schaufelt halt uns schön die Daten hin und her. Dem kann ich sagen, das Ganze basiert wieder auf Java, also alles, was ich als JDBC-Treiber habe, mit dem kann ich reden. Und dann kann ich eine relationale Datenquelle mir schnappen und pumpt die ins Dateisystem als Hive-Tabelle rein. Umgekehrt kann ich eine Hive-Tabelle nehmen und pumpt die in eine relationale Datenbank zurück. Also meine Datenpumpe. Wichtiger Faktor, speziell wenn man das Hadoop-eigene Tool benutzt, das ist Single-Threaded. Das muss ich dann dementsprechend, zumindest war es das vor ein paar Jahren noch, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, das muss ich dann dementsprechend vielleicht 2-3 Mal starten oder dass das irgendwie vernünftig die Daten schaufelt. Man muss es halt dementsprechend bauen. Und dann läuft ein Scoop-Job los und pumpt mir dementsprechend die Daten. Eine zweite Möglichkeit hat ein MVP, ein SQL Server MVP entwickelt. Mittlerweile sind einige Module davon auch in den Microsoft Stack zurückgewandert. Das Ganze ist auch Open Source oder soll es zumindest werden, soweit ich mich daran erinnern kann. ist das Ganze in SQL Server Integration Services zu machen. Hier kann ich ein Cluster provisionieren, hier kann ich Daten dann hin und her schaufeln, ich kann eine Analyse antriggern und wenn das Ganze fertig ist, fahre ich das Cluster wieder runter und lösche es oder nachdem die Daten wieder aus dem System rausgeholt sind. Sprich, ich orchestriere über einen lokalen oder in einer virtuellen Maschine liegenden SQL Server. Ist eine schöne Idee, meistens ist es aber, SQL liegt lokal, Cluster in der Cloud. Oder, naja, es ist zumindest eine Lösung, wenn ich sowieso schon lokal am Laufen habe. Eine Möglichkeit in der Cloud, ein bisschen arg unscharf, aber man erkennt zumindest schemenartig, was es ist, ist die Azure Data Factory. Hier kann ich mir das ganze Spiel halt in der Cloud zusammenklickern. Also On-Demand-Cluster hochfahren, Datenanalyse starten, Cluster bitte wieder löschen, transformieren von den Daten, Daten bitte in irgendeine SQL-Datenbank zurückschreiben. Das kann ich hier komplett orchestrieren. Tickt relativ ähnlich. Last but not least, Visualisierung. Wenn das Ding jetzt entweder in einer Spark-SQL-Datenbank sich befindet, in einer Hive-SQL-Datenbank sich bereits findet, könnte ich rein theoretisch auch Excel oder Power BI oder sonstige Tools oben draufsetzen und die visualisieren, weil die sprechen My bzw. TSQL. Also das kann ich hier schon benutzen, das funktioniert. Gibt es auch dementsprechende Treiber dafür? Wäre ich ein bisschen vorsichtig, wie ich ihn verwende, also wenn ich den ODBC-Treiber mir für Hive installiere und ich nehme jetzt meine, bleiben wir bei den 45 GB, ich mache ein klassisches MapReduce unten drunter mit einem klassischen alten Hive, dann friert mir halt Excel für 5,5 Stunden ein, bevor es mir bei den 5-Knoten-Cluster zurück die Daten zurückliefert. Nicht ganz so interaktiv und nicht ganz so spaßig, deswegen eher als ETL-Prozess, beziehungsweise ich habe die Daten schon bereits so runtergedampft, dass ich mit Spark oder ähnlichen Tools auch innerhalb der Hadoop-Welt da vernünftig drauf zugreifen kann und eine relativ schnelle Antwort bekomme. Also man muss sich einfach überlegen, wo setze ich was ein, weil sonst hat man damit keinen Spaß. Last but not least hatte ich eigentlich schon am Rande erwähnt, es gibt nicht nur die Tools, die ich heute gerade vorgestellt habe, sondern es gibt auch noch die Tools drumherum. Wie gesagt, würde völlig den Rahmen sprengen, ich will es einfach nur der Vorstelligkeit halber erwähnen. Und ich möchte definitiv nochmal, weil wenn man auf die klassischen Hadoop-Konferenzen in den letzten Jahren geht, hört man nur noch Spark. Dementsprechend, ich habe es nochmal hier drauf gepackt, aus einem ganz einfachen Grund, da geht momentan definitiv die Reise hin. Es basiert, also nein, andersrum, es benutzt den Hadoop-Stack, also das ist nicht vergeudet, was man dort hat, aber das Ganze tickt komplett in Memory und ist erheblich schneller als das, was ich heute mit den klassischen Bordmitteln mache. Also wie gesagt, ich kann auf die Standard-Bordmittel zurückgreifen, teilweise greift Spark auch auf die Standard-Bordmittel zurück, aber es ist einfach eine Plattform oben drüber, die das Ganze wahnsinnig schnell macht. Einziger Haken, das ist nur dadurch, dass es In-Memory ist, die Kisten brauchen RAM ohne Ende. Aber dafür sind sie wahnsinnig schnell. Nochmal zusammengefasst. Was habe ich jetzt überhaupt aufgebaut? Ich hatte meine Daten, die sind in Blob Storage gelandet. Ich habe die durch HD Insight analysiert. Ich habe also einen MapReduce-Job zur Voranalyse laufen lassen. Und danach kann ich hingehen und mache Hive, schiebe mir die Daten über Hive in eine normale SQL-Datenbank oder in mein Data Warehouse und visualisiere sie. Wie gesagt, unten drunter Integration Services, Data Fabric oder irgendetwas, um diesen Prozess zu orchestrieren. Auch das nochmal als Zusammenfassung. HDP für Windows oder Linux kann ich installieren, die APS für die etwas größeren Firmen, die auch den entsprechend größeren Geldbeutel haben, das wäre die komplette Microsoft Appliance, die ich dazu habe, oder ich kann es entsprechend als Dienst, also HD Insight verwenden, beziehungsweise dort in virtuelle Maschinen installieren, wenn ich in der Cloud, auf der Cloud-Ebene bin. In all diesen vier Fällen bin ich auf 100% Hadoop-Stack. Er ist nur ein bisschen angereichert teilweise. Wer weitere Informationen zu dem Thema sucht, auf meinem Blog habe ich etliches schon über Hadoop geblockt, in Zukunft auch ein bisschen mehr wieder über Spark und ähnliche Mechanismen, HBase. Es gibt auf den diversen Kanälen, wie gesagt, auch auf der Smart Data Developer Conference Seite auch Sessions, die man sich anschauen kann zu HBase. Und man findet im Internet etliche Ressourcen zusätzlich dazu. Wer Support braucht und ähnliche Informationen in die Slide kriegen, sind sowieso mal so als Einstiegshilfe in das Thema. Wie komme ich schnell hin? Beziehungsweise den MVA-Kurs, da gibt es mittlerweile auch etliche und es sind auch noch einige in der Produktion, wo man sich in das Thema auch nochmal reinfuchsen kann und in einzelne Aspekte davon. Dann danke ich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen restlichen Tag auf der Konferenz.